Hallo und herzlich willkommen hier heute zu Let's Talk Science, zu unserer Abschluss-Doppelfolge in diesem Jahr und zu einer Spezialfolge. Ich habe hier heute zwei Damen sitzen, die bei der KIFO arbeiten. Und ich bin schon sehr gespannt. Wir haben in diesem Jahr ganz unterschiedliche Berufe kennengelernt, die eben sich auch mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen, haben jetzt hier, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Abschluss, ganz anderen Aspekt. Manche Eindrücke, so scheint es mir, kommen uns vielleicht bekannt vor, gerade wenn wir an die Doppelfolge auch mit dem Schulkontext schon mal denken, mit Ilka Parchmann und Caroline Enzing-Müller. Und dann sind da aber nochmal ganz andere, neue Punkte. Ich freue mich, herzlich willkommen, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielleicht mögt ihr euch zu Beginn einfach mal vorstellen.
Mein Name ist Katrin Knickmeier. Ich leite gemeinsam mit Christine und auch mit Ilka Parchmann die Kieler Forschungswerkstatt. Habe sie mit Ilka Parchmann auch gegründet 2012. Und von Haus aus bin ich eigentlich Meeresbiologin und leite hier auch das Ozeanlabor der Kieler Forschungswerkstatt.
Ich bin Christine Köhler und ja, ich leite zusammen mit Katrin Knickmeier, die heute auch da ist, die Kieler Forschungswerkstatt. Wir sind gerade in einer Umbruchübergangsphase, weil Katrin uns leider bald verlassen wird. Und ich werde danach die Leitung der Kieler Forschungswerkstatt übernehmen. Wir sind gerade in der sehr komfortablen Situation, dass wir das noch eine Zeit lang beide machen dürfen, sodass ich auch noch ganz viel lernen darf.
Jetzt habt ihr schon gesagt, ich habe vorhin KIFO gesagt, Kieler Forschungswerkstatt. Vielleicht mögt ihr uns aber sagen, was die KIFO eben ist. Du hast gesagt, ihr habt das gegründet. Wir kennen, meinte ich ja von dem anderen Podcast schon, das IPN. Aber die KIFO ist ja doch dann irgendwo dazugehörig und unabhängig. Was macht die Kieler Forschungswerkstatt? Wie ist sie vielleicht entstanden? Du hast gesagt, du warst mit bei der Gründung. Vielleicht magst du erzählen, was waren damals so die Gedanken, wie es dazu gekommen ist?
2007 habe ich die Schulprogramme vom Exzellenzcluster Ozean der Zukunft übernommen und war gleichzeitig am IPN in einem Projekt über Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts in Schulen, Sinustransfer, und habe dann hier an der Uni Kiel die Kinderuni gegründet. 2008 hat sie gestartet mit einer kleinen Vorlesungsreihe und es ergab sich dort, dass die Eltern und Großeltern und Kinder einen großen Bedarf hatten, noch mehr zu machen als nur Vorträge zu hören. Und ich wollte gerne immer einen Raum haben, wo die Kinder hier etwas machen können an der Universität. Die Kinderuni hatte damals Zielgruppe 8 bis 12 und 12 bis 16. Und habe ich mehrere Versuche gemacht, an der Universität hier ein Schülerlabor zu gründen. Das hat dann sehr lange gedauert und Ilka Parchmann kam dann auch hier an die Uni Kiel, ans IPN. Und als wir aufeinander trafen, haben wir dann gemeinsam das Konzept entwickelt für die Kieler Forschungswerkstatt. Und es hat dann 2 Jahre gedauert, bis wir es eröffnen konnten. Es ist eine gemeinsame Einrichtung von der Uni Kiel und vom IPN, wird auch durch verschiedene finanzielle Förderung von beiden Seiten gefördert, auch sehr stark gefördert. Und ist aus anfänglich 3 Themenlaboren, die wir hatten, Nanowissenschaften, Energielabor und Ozeanlabor, ist es sehr groß geworden, sodass wir jetzt auf 13 Themenlabore und das Schülerforschungszentrum aufbauen können. Und so ist sie entstanden.
Was würdest du denn sagen? Jetzt haben wir die Entstehung uns angehört. Wir haben auch jetzt gesehen, wie es gewachsen ist. Was ist die Kieler Forschungswerkstatt jetzt aus deiner Perspektive?
Also erstmal ein außerschulischer Lernort, das ist, glaube ich, ganz wichtig, der sowohl Unterricht als auch Freizeit von Schülerinnen und Schülern ergänzen soll. Das heißt, wir leisten hier einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, um Schülerinnen und Schülern zu zeigen, was es auch außerhalb des Unterrichts gibt und was sie hier halt erfahren, was so im Rahmen des Unterrichts einfach ganz oft nicht möglich ist, ist zu zeigen, wie Wissenschaft funktioniert, wie Wissenschaft zusammenarbeitet. Also ich finde zum Beispiel eine ganz große Stärke ist, dass Schülerinnen und Schüler hier sehen können, wie interdisziplinär zusammengearbeitet wird. In Schulen denken wir ja ganz stark noch in den Fächern Biochemie, Physik und so weiter. Das erleben die Schülerinnen und Schüler hier nicht. Nicht nur bezogen auf die Naturwissenschaften, sondern natürlich auch auf die geisteswissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Und Erfahrung können sie ja einfach machen, aber eben nicht nur im Vormittagsbereich, wo wir die Schülerlaborprogramme haben, also wo man mit der ganzen Klasse herkommen kann, mit seiner Lehrkraft, sondern wir haben einmal auch Ferienprogramme, wo man eben außerhalb der Schule kommen kann. Das heißt, auch in seiner Freizeit kann man sich beschäftigen mit dem, was wir hier machen. Und am Nachmittag kann man ins Schülerforschungszentrum kommen, ja, als Hobbyforscher, Forscherin. Und ich finde, dass man so sagen kann, also es ist schon Wahnsinn, wie sich die Kieler Forschungswerkstatt über die Zeit entwickelt hat, weil die Kieler Forschungswerkstatt ein wirklich sehr, sehr ganzheitliches Programm hat. Also wie gesagt, dazu sind wir ja noch in viel mehr Bereichen aktiv, also Lehrkräftefortbildung zum Beispiel oder auch so Vorträge, Workshops, die wir geben. Also es ist so gewachsen und so umfangreich geworden und strahlt einfach in so viele Bereiche aus und deckt einfach auch viel ab. Und wie gesagt, so im Kern, was ich am Anfang sagte, finde ich einfach super wichtig, dieses, wir sind eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung zu dem, was Schülerinnen und Schüler in Schule und im direkten Schulumfeld erfahren.
Wir haben uns auch projektmäßig sehr breit entwickelt. Von einem anfänglichen Schülerlabor, wie Christine sagte, wurden wir dann nach ungefähr 5 Jahren zu einem Lehr-Lern-Labor. Das ist nochmal eine andere Einrichtung, weil dort die Lehre der Universität auch mit eingebunden war, auch in Form von Credit Points für Studierende, die hier mitarbeiten. Oder sie haben hier Hiwi-Verträge. Wir haben immer ungefähr 30 Hiwis circa, die hier unter Vertrag sind, zwischen 25 und 30 Hiwis, die die Station oder die Schulklassen hier mit betreuen oder mitarbeiten. Und wir sind eben auch für öffentliche Veranstaltungen. Wir machen auch Breitenförderung und aber auch Wissenschaftskommunikation, wie sie früher hieß, im klassischen Sinne. Heute definieren wir das etwas anders, aber die Wissenschaftler oder Projekte, die ihre Sache in die Öffentlichkeit tragen möchten, das machen wir auch auf Veranstaltungen wie der Kieler Woche, Kieler Uni Live, Science Day, Tag der offenen Tür vom Botanischen Garten oder anderen Einrichtungen oder auch von unseren Sponsoren. Da sind wir überall beteiligt.
Wir bleiben noch weiter bei der Kieler Forschungswerkstatt, aber jetzt hast du es schon selber gesagt, wie man Wissenschaftskommunikation früher gedacht hat. Jetzt interessiert mich natürlich, wie ihr Wissenschaftskommunikation definieren würdet. Es gibt einfach unterschiedliche Praktizierungsformen, wie Wissenschaftskommunikation aussehen kann. Wir haben hier einige kennengelernt, auch all unsere DoktorandInnen, die hier in dem Podcast ja primär eine Stimme bekommen, haben in irgendeinem Kontext am Graduiertenzentrum eben Kurse besucht, wo sie ihre Tools schärfen oder überhaupt vielleicht erstmal an die Hand bekommen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, um besser ihre Wissenschaft nach außen kommunizieren zu können. Wie versteht ihr Wissenschaftskommunikation?
Also Wissenschaftskommunikation ist für mich auch der naturwissenschaftliche oder der wissenschaftliche, wenn es kann auch der geisteswissenschaftliche Erkenntnisweg sein. Das ist mir ganz wichtig, dass man eben nicht einen Fakt hat, den man vermitteln möchte, sondern dass man den Weg darstellt, wie man zu diesem Wissen gekommen ist und dass die Schülerinnen und Schüler hier auch lernen, dass es sozusagen eine Forschungsfrage gibt, dass es Hypothesen gibt, dass es zum Beispiel Experimente gibt oder andere Ansätze, wie man eine Hypothese beweisen möchte, dass man dann Beobachtungen macht, dass man sie dann in Frage stellt, die Hypothese, oder bestätigt. Und dieser Erkenntnisweg, den wollen wir möglichst an allen Kurstagen hier auch darstellen und zeigen. Gleichzeitig durch das IPN haben wir den Vorteil, dass wir auch Begleitforschung dazu geliefert bekommen oder unsere eigenen Doktoranden oder Masterstudierenden hier auch Masterarbeiten machen können, wo einzelne Programme beforscht werden, sodass man im Idealfalle evidenzbasiert immer besser wird und eben auch nicht nur etwas auf eine Webseite stellt oder postuliert, sondern auch guckt, wie es wirkt und ob es wirkt. Und das ist ein wichtiger Punkt der Wissenschaftskommunikation heute, finde ich. Und dass man zielgruppenorientiert arbeitet.
Das wird immer komplizierter, habe ich den Eindruck. Aber da können wir vielleicht nochmal später drüber reden. Also das heißt, wir haben einmal eine Ergänzung irgendwo auch zu einem Schulalltag. Ich kann mich selber daran erinnern, manchmal wirken Dinge so abstrakt, wenn man sie nur an der Tafel sieht, dass es eigentlich ganz schön ist, auch das Ganze praktisch mal zu erleben. Für mich hat sowas auch immer einen Aufklärungsfaktor insofern, als dass man an der Schule häufig eine Vorstellung von einem Fach hat, was im Unikontext gar nicht unbedingt so der Fall ist. Also ich habe einige kennengelernt, gerade am Anfang des Bachelors, die in ihren Studiengängen saßen und sich dachten, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Teilweise positiv, war einfach ein positiver Aha, so nach dem Motto, okay, das ist halt Forschung, das ist nicht mehr nur Unterricht. Auf der anderen Seite waren aber auch Fächer hier dann doch so viel komplexer und anders und man hat vielleicht nur einen Hauch kennengelernt und hat es völlig unterschätzt oder fehleingeschätzt. Von daher ist es ja nur ratsam, dass man sagt, man schafft diese Momente, um schon vorher zu gucken, was kommt da eventuell auf mich zu oder was kenne ich auch noch gar nicht. Das habe ich auch ganz häufig hier an der Uni, dass man teilweise gar nicht weiß, was gibt's denn alles so, weil an der Schule dann eben doch die Fächer klar gesteckt sind. Also was gibt's links und rechts noch und wo könnten meine Interessenfelder liegen? Und wie du jetzt sagst, und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den ich so noch gar nicht unbedingt verfolgt habe. Und mir ist er erst vor 3 Tagen begegnet, ebenfalls hier an der Uni, wo ein Dozent gesagt hat, in einer Zeit der Digitalisierung und jetzt auch von KI, wo uns ganz viele Schritte und eigenständiges Denken irgendwo auch abgenommen wird, und das jetzt mal frei von Wertung, da gibt es so viele kontroverse Meinungen dazu, ist es total wichtig, diesen wissenschaftlichen Aspekt selber eben Thesen zu erlernen. Das kann so eine KI nicht. Sie kann uns unterstützen auf allen möglichen Ebenen, aber dass wir selber darauf kommen, dass wir selber Dinge hinterfragen oder selber eine Idee irgendwo bekommen, das ist was, das ist immer noch sehr menschlich sozusagen und da gilt es, das zu schärfen. Und er hat es dann irgendwann noch weiter gesponnen hin zu einem Demokratiegedanken, dass man eben den Mut erlernt, seine eigenen Meinungen zu vertreten. Von daher finde ich die Ergänzung total schön, quasi so schon im frühen Alter zu sagen, wir setzen hier ja die erste Saat, das erste Körnchen, da wächst dann eine Pflanze. Total spannend. Also wir haben jetzt auch schon gehört, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt es als Ergänzung zum Schulunterricht, das heißt tagsüber kommen Klassen hierher. Das wird wahrscheinlich so laufen, dass die Schulen irgendwie von selbst auf euch zukommen oder kontaktiert ihr auch aktiv Schulen, geht ihr raus und sagt, hey, hier sind wir, uns gibt es. Ich habe auch irgendwann mal gehört, ihr könnt euch eigentlich gar nicht halten vor Anmeldungen. Das wird aber ja wahrscheinlich am Anfang nicht so gewesen sein. Wie ist da das Vorgehen?
Also sowohl als auch, kann man glaube ich sagen. Also es gibt, also wir entwickeln ja auch immer neue Laborprogramme oder neue Themenlabore, die dazugekommen sind. Das muss man natürlich immer erstmal am Anfang irgendwie bekannt machen. Und dann, es läuft beides. Also wir haben zum Beispiel auch ein Newsletter-Format, wo das geteilt wird, aber es gibt auch ganz viele Schulen, Lehrkräfte, die seit Jahren schon zu uns kommen. Die wissen dann schon immer, ja, dann und dann ungefähr gibt es neue Termine und dann fragen die gleich an, wenn die auf der Webseite sehen, dass zum Beispiel Termine freigegeben werden oder ähnliches. Also das gibt es beides. Und manchmal ist es aber auch, wenn wir neue Sachen entwickeln, dass man das genau erstmal bekannt machen muss. Wir aber schon so ein Netzwerk auch an Schulen haben, dass wir dann auch manchmal gezielt auf Schulen zugehen und sagen, hey, wir haben hier ein neues Programm, wir wollen das einmal erstmal ausprobieren, wollt ihr nicht einmal kommen? Und also bevor man das dann sozusagen richtig breit aufstellt, also das gibt es.
Dann haben wir quasi noch, du hast es vorhin quasi HobbyforscherInnen genannt, vielleicht bei einem Schulausflug entdeckt eine Person eine junge Schülerin, ein junger Schüler, die Leidenschaft fürs Forschen und sagt, ich möchte eigentlich mehr als nur diesen Schulausflug, ich möchte irgendwas regelmäßig machen. Das heißt, in diesen verschiedenen Laboren, die es dann gibt, kann die Person sich was aussuchen oder hat sie theoretisch die Möglichkeit, überall noch weiter reinzuschnuppern? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das ist im Nachmittagsprogramm recht frei. Also wir bieten sozusagen erstmal nur den Raum an und Begleitung, nennen wir es mal nicht Betreuung, sondern Begleitung an. Und erstmal können Schülerinnen und Schüler mit allen Fragestellungen, die sie haben, herkommen. Aber es funktioniert nicht immer so, dass die, also es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die wissen gleich, ich möchte das machen und dann arbeiten die da dran. Aber viele, genau, die interessieren sich erstmal irgendwie für Experimente, für Forschung. Da gucken wir schon, dass wir Impulse setzen, zum Beispiel eben aus den Laborprogrammen, die eben am Vormittag laufen, weil da sind so viele Stationen, Experimente entwickelt, die einfach ein guter Ausgangspunkt sind, eben weil sie auch meistens direkt aus der Forschung kommen. Das heißt, man kann schon fast sozusagen bildlich gesprochen ans Regal gehen, eine Kiste holen, sagen, guck mal, hier ist ein Experiment. Das haben echte Forscherinnen und Forscher auch schon gemacht und jetzt kannst du das auch einmal machen und dann können wir zusammen überlegen, wie du von dem Punkt weitermachen kannst. Also das gibt es halt auch. Genau, da brauchen die Schülerinnen und Schüler schon sehr Unterstützung, weil sie das halt oftmals aus dem Unterricht nicht gewohnt sind, dieses freie Arbeiten und dieses, ja, du darfst deine eigene Idee umsetzen. Da sind viele erstmal erstaunt, dass sie das dürfen. Genau, aber da gucken wir schon, dass wir Anschluss einfach an die Programme haben, die hier auch etabliert sind und dann natürlich auch an die Forschung, weil wir eben die Forschung ja auch vermitteln wollen und da eben auch einfach gucken, dass wir aktuelle Themen auch für die Forschung, die Schülerinnen und Schüler selber machen können, mit einbringen,
ja,
wo es möglich ist.
Ergänzend kann man vielleicht noch sagen, wir sitzen ja hier auch in einer sogenannten Pole Position mitten auf dem Campus der Uni, umzingelt vom Botanischen Institut, Zoologischen Institut. Die Physik ist hier, es ist nicht weit zur Chemie und zu allen anderen Instituten, sodass wir auch recht leicht Kontakte herstellen können, wenn wir auch selber Fragen haben oder Schülerinnen und Schüler speziellere Fragen haben zu Wissenschaftlern. Oder wir haben auch einige Doktorierende selber oder auch natürlich Kontakte dazu, wo wir dann auch aushelfen können, wenn spezielle Fragen entstehen.
Ja, ich stelle mir gerade so vor, wie man so mit 11, 12 dann wirklich so, sich so reingefuchst hat und reingedacht hat und dann einer habilitierten Person begegnet. Das ist wahrscheinlich auch gerade in diesem Alter noch so aufregend alles, so neu und so, ich weiß, hat man ja auch, wenn man an der Uni anfängt. Jetzt gerade ist Unistart ja irgendwo gewesen, die Erstis kommen ja an und das ist alles unfassbar aufregend. Von daher will ich mir gar nicht vorstellen, wie es dann in der Schule ist. Ich musste gerade daran denken, das ist ja hier im Podcast kein Geheimnis, ich habe auch zwei kleine Jungs und einer davon hat jetzt in diesem Jahr angefangen, ganz viel Sport zu machen, weil der unfassbar viel Energie hat. Und da ist ja immer irgendwo dann der Aspekt, okay, ist da eine Begabung, ist da ein Talent, wie fördert man das? Vielleicht auch ein bisschen mehr als nur jede Woche einmal zum Training. Gibt es das hier auch? Also es ist ja dann schon als Nachmittags, du hast gesagt, Begleitung irgendwo erstmal vielleicht ein Hobby, was ich mache. Aber wenn ich feststelle, ich bin aber nun mal wirklich super begabt und ich habe da ein Talent für eben Fragestellungen, ich habe da eine Leidenschaft, gibt es da auch quasi schon eine Förderung, wo ihr sagt, in dem Moment greifen die und die und die und die Sachen?
Ja, ich sage immer gerne gerade mit den Nachmittagsangeboten, wenden wir uns im Schwerpunkt an interessierte Kinder und dass darunter Begabte sind, lässt sich nicht vermeiden. Aber das ist sozusagen nicht der Schwerpunkt. Aber man kommt, also das ist ein fließender Übergang von der Interessens- in die Begabungsförderung. Das läuft dann so mit, weil was hier natürlich ist, es ist eine sehr, sehr individuelle Betreuung, weil wir hier zum Teil 19 Forschungsprojekte nebenbei laufen haben von Schülerinnen und Schülern, die einfach sehr, sehr individuell sind. Und eine entsprechende Betreuung eben brauchen, auch das Fachliche. Und die brauchen Anleitungen, wo sie sich wie einarbeiten können, die Kontakte irgendwo hin, allein Bücher und sowas alles. Und Zeit, das ist in den Schulen im Rahmen des Unterrichts auch nicht immer so gegeben. Und was wir hier gerade in der Kieler Forschungswerkstatt auch machen, wir nehmen mit den Schülerinnen und Schülern an Jugendforsch teil. Also da können die dann ja ihr eigenes Forschungsprojekt präsentieren. Und da sind wir schon sehr, sehr stark in der Begabungsförderung. Also wir hatten dieses Jahr alleine 3 Landessieger. Das ist schon sehr schön. Aber dann kommt man auch in die Begabungsförderung. Einfach weil die Kinder und Jugendlichen so intensiv mit einem Thema beschäftigen. Hier einfach Voraussetzungen, Materialien, wie gesagt, Zeit finden, was so im Rahmen nicht möglich ist.
Ja.
Wenn man an die Förderung von der Breite denkt, kann man auch noch sagen, dass wir uns 2015 auch Bürgerwissenschaften, Citizen Science, zugewandt haben und das aufgezeigt haben, auch für Schulklassen oder für ganze Gruppen, haben wir Projekte gegründet wie die Plastikpiraten, die jetzt ein europaweites Citizen Science Projekt sind. Der Exportschlager aus Deutschland, wird auch manchmal gesagt, im Rahmen von Citizen Science. Und wir haben nicht nur die Plastikpiraten vorgestellt, sondern auch Citizen Science generell für Lehrkräfte. Da gibt es eine Webseite, hieß früher Bürger schaffen Wissen und jetzt heißt sie eben mit Doppelpunkt machen. Und da sind lauter Projekte sozusagen aufgestellt, wo man sich beteiligen kann an echter Forschung. Und das ist auch etwas, was wir hier sehr fördern. Mittlerweile auch mit einem Entwicklungslabor Citizen Science von unserem Kollegen Tim Kiesling, wo wir propagieren, sich auch in der Form zu engagieren. Man kann dort nur Daten erheben. Das ist so die unterschwelligste Form, aber man kann auch selber sich weiter einbringen in diese Projekte zum Teil.
Ja, also erstmal dazu. Das packe ich in die Shownotes. Grundsätzlich ist es natürlich immer was, was ich allen ZuhörerInnen sage, alles, was sie heute hier hören, sind in den Shownotes wieder zu finden, aber hier explizit, der Link ist da, guckt das gerne euch an, klickt da mal rauf und schaut euch die Projekte an. Wir haben ja vorhin schon über zielgruppenspezifische Ansprache gesprochen und irgendwo kommt das gerade beim Kontext Schule für mich immer schon auf, zu sagen, sprecht ihr primär das Gymnasium an, sprecht ihr alle Schulen an? Wir haben vorhin ja gesagt, angefangen war mal eine klar abgesteckte Altersspanne. Ist das auch aufgebrochen? Gibt es vielleicht auch schon Angebote eben für Grundschulen, dass man so das erste, ich habe vorhin, als ich hierher gelaufen bin, was ich sehr empfehlen kann, einmal durch den Botanischen Garten zu laufen, auch in ein anderes Gebäude hier reingeguckt und da habe ich gleich so eine, also es sah aus wie so eine Fühlkiste. Wahrscheinlich war es etwas Komplexeres, aber dann dachte ich gleich, okay, als Kind bin ich super gerne ins Museum gegangen. Wahrscheinlich werden es kaum Leute kennen, aber in Dresden gibt es das Hygienemuseum. Der Ansatz ist tatsächlich eher, alles mitzuerleben mit allen Sinnen und dementsprechend war das als Kind für mich immer ein gigantisches Erlebnis. Wir haben jetzt schon gesehen, Schule sind ja trotz, ist eine Zielgruppe, SchülerInnen und trotzdem so unterschiedlich in der Ansprache. Ich kann ja keine Grundschulkinder genauso ansprechen wie Leute, die, keine Ahnung, gerade in der Oberstufe sind. Was sind da eure Ansätze, Katrin?
Also wir haben erstmal alle Schulformen, das war uns von Anfang an wichtig. Nicht nur Gymnasium, auch Gemeinschaftsschulen, Grundschulen, Realschulen aus anderen Bundesländern, wie auch immer die Schulen heißen. Wir wollen niemanden ausschließen und wir haben auch für Grundschulen Programme, aber nur in einzelnen Laboren und im Ozeanlabor zum Beispiel ab der dritten Klasse, wobei wir dort eher die nehmen zu den Sommerferien hin, die schon etwas weiter fortgeschritten sind in der dritten Klasse, weil es ein Mordsaufwand für die Lehrkraft ist, hierher zu kommen. Teilweise reisen, sie kommen ja aus ganz Schleswig-Holstein, das ist unser Einzugsgebiet, plus vielleicht Klassenreisen aus anderen Bundesländern oder bestimmte Besucher, Besucherinnen und Besucher. Und wenn die herkommen, dann muss es auch sozusagen durchgetaktet sein für einen Vormittag, damit sich die Anreise auch lohnt und auch für uns der ganze Aufwand. Es ersetzt also einen Schultag und die ganz Kleinen halten das nervlich einfach nicht durch. Wir haben am Anfang auch mit ersten und zweiten Klassen probiert. Da gingen die Kittel bis zu den Knöcheln, die sie anhatten. Aber wenn dann ein einzelnes Kind zum Beispiel mal auf Toilette muss, was ja normal ist, dann muss da ein Betreuer mitgehen. Also das ist dann ein unglaublicher Betreuungsaufwand. Wir machen ausnahmsweise auch mal in Ferien, haben wir auch Kindergartengruppen schon gehabt, wollen auch noch etwas mehr uns auf die Grundschulen ja stürzen, aber letztendlich ab der dritten Klasse bis zur Oberstufe und dann alle Schulformen.
Das heißt, um nochmal auf die Ansprache auch zu kommen, ich stelle mir es so vor, wir haben jetzt 13 mögliche Labore, die ich besuchen kann. Ich kann mit meiner Klasse wahrscheinlich mich für ein Labor anmelden und dann könnte ich theoretisch in den nächsten Jahren auch noch 12 oder in den nächsten Monaten, je nachdem, wann ich meinen Platz bekomme, auch noch die anderen mir anschauen. Und in diesem Labor gibt es dann die Möglichkeit, sowohl ein Programm des Kennenlernens für Grundschule als auch ein Programm des Kennenlernens für fortgeschrittenere SchülerInnen zu durchleben.
Nicht bei allen Laboren. Auf der Webseite kann man seine Klassenstufe schon angeben. Man kann nicht in allen Themenlaboren alle Altersstufen machen, weil das manche Programme einfach nicht hergeben. Aber man kann doch schon sehr oft kommen, wenn man das möchte.
Genau, der Unterschied ist, glaube ich, es kommt so ein bisschen darauf an, wo kommen die Labore auch her. Also ich denke gerade so ein bisschen an das Klick-Labor. Das war ja eines der ersten Labore neben Ozean- und Energielabor, die eingerichtet wurden zu einem Sonderforschungsbereich Funktion durchschalten. Und da ging es ganz konkret darum, auch Experimente, die im Rahmen des Sonderforschungsbereichs durchgeführt wurden, im Prinzip exemplarisch für Schülerinnen und Schüler zu zeigen. Alles im Bereich Nanotechnologie. Da war einmal die Schwierigkeit, zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht irgendwie im Curricula oder so integriert, das ist mittlerweile anders. Aber für die Durchführung dieser Versuche war einfach ein gewisses chemisches Vorwissen notwendig, sodass man da angefangen hat mit, wir machen das für die Oberstufe, die brauchen einfach das chemische, physikalische wahrscheinlich auch Vorwissen, sonst können die dieses Laborprogramm nicht durchführen. Das haben wir zum Beispiel auch adaptiert für die Gemeinschaftsschule, ich glaube ab Klasse 8. Es ist aber nicht überall möglich. Gerade natürlich auch so experimentelle Sachen muss man mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Die können nicht alles unbedingt durchführen, einfach weil sie es auch nicht kennen. Also im Rahmen von, Katrin sagte schon, Ferienangeboten, das ist immer noch mal was anderes. Da hat man ein bisschen Zeit, da hat man mehr Ruhe. Aber wenn man so einen Vormittag hat, muss man natürlich schon gucken, sind die Schülerinnen und Schüler überhaupt gewohnt, in einem Labor zu stehen. Also gerade bei den Kleinen, ich weiß noch, bei dem Ferienprogramm beim letzten Mal, da waren die, also das war für die so ein Wow-Moment einfach, dass sie in einem echten Labor stehen durften. Das fanden die so toll. Das reicht manchmal schon fast für die Kleinen. Da ist der Inhalt dann fast, möchte ich sagen, egal. Aber das ist bei den Älteren dann natürlich auch wieder anders, so dass wir immer gucken. Und ich glaube, wichtig ist dabei halt unsere Vorgehensweise. Wir, bei den meisten Laboren gehen wir vom Inhalt aus, weil der aus der Forschung, aus der Wissenschaft kommt und entwickeln daraus ein Programm für Schülerinnen und Schüler. Nicht umgekehrt. Also wir gucken nicht, was gibt es in der Schule, woran können wir andocken und was können wir daraus entwickeln. Und daraus ergeben sich dann einfach die unterschiedlichen Zielgruppen und einfach die Passung auf unterschiedliche Altersgruppen dann letztendlich auch.
Ja, ich stelle mir das total komplex vor, wie ihr quasi auch eure Sprache, euer ganzes Handeln, wahrscheinlich auch alles, was so zu Hilfe genommen wird, explizit auf die jeweiligen Zielgruppen anpasst. Also ich kenne ja schon Leute aus dem Lehramt, die sagen, ich könnte mir niemals vorstellen, Grundschullehrerin zu werden. Ich möchte lieber eben an einer weiterführenden Schule sein, weil ich nichts mit dieser Zielgruppe, klingt jetzt erstmal harsch, aber diese Zielgruppe liegt mir vielleicht nicht so. Das ist ja auch nur eine gesunde, Gott sei Dank, gesunde Eigeneinschätzung dann an der Stelle. Aber hier an der Stelle ist es ja wirklich wichtig, um alle zu erreichen, sich darauf einzulassen. Was habt ihr so für Maßnahmen, Workshops, Weiterbildung oder wie auch immer? Wie schärft ihr euch quasi, dass ihr das könnt?
Also einerseits kommen wir ja einige von uns aus der Didaktik, also Ilka Peichmann Didaktik der Chemie oder andere aus verschiedenen Fachdidaktiken. Aber wir haben hier auch unsere Abgeordneten Lehrkräfte. Wir haben 6 fest abgeordnete Lehrkräfte, 3 in Geisteswissenschaften, kann man sagen, und in Naturwissenschaften. Und die geben Feedback. Und die haben auch uns, also mich zum Beispiel, die ich überhaupt nicht aus dem Schulbereich kam, sehr gecoacht am Anfang, dass ich richtig die richtigen Ansprachen halte. Und die coachen sowohl uns als auch unsere Hiwis, unsere Hilfswissenschaftlerinnen und Hilfswissenschaftler, und machen ein sogenanntes Micro-Teaching, in dem sie Feedback geben. Und die Hiwis wiederum, die haben den großen Vorteil, dass sie hier nicht nur in eine Schule reinschauen können, sondern es ist wie ein Schaufenster, wenn sie hier länger arbeiten, über mehrere Jahre, in viele verschiedene Schulformen und Schultypen. Und auch verschiedene, selbst bei Gymnasien oder so gibt es ja auch sehr große Unterschiede, wie Unterricht dort gemacht wird, wie die Schülerinnen und Schüler drauf sind, wie die Lehrkräfte im Verhältnis zu ihren Schülerinnen und Schülern. Und das, da bekommt man hier eine sehr große Bandbreite mit.
Also normalerweise sprechen wir in dem Podcast über Herausforderungen generell, wenn es um Wissenschaftskommunikation geht. Das würde ich auf unsere zweite Folge vertagen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir uns über Herausforderungen unterhalten sollten. Viele sagen ja zum Beispiel, Mensch, jetzt Digitalisierung, die SchülerInnen sind alle nur noch am Handy, Social Media und hier und da. Wir können sie gar nicht mehr so erreichen wie früher. Erlebt ihr das auch? Habt ihr da Herausforderungen oder sagt ihr, das ist hier gar nicht so unser Ansatz, weil wir gehen quasi mit dem Trend, wir nehmen die Ansätze mit, dann in unsere Labore rein? Oder gibt es da manchmal Situationen, wo ihr das Gefühl habt, okay, hier gerade ist es herausfordernder, das müssten wir berücksichtigen? Oder vielleicht eine ganz andere Herausforderung. Ich will euch aber auch nichts in den Mund legen. Kenne ich von ganz vielen WissenschaftlerInnen, häufig von Leuten, die schon lange in der Wissenschaft sind, habilitiert sind, die dann sagen, mir fällt das so schwer, extern Wissenschaftskommunikation zu betreiben, weil ich einfach nicht weiß, wo muss ich jetzt so kürzen, dass es verständlich ist, ohne dass ich vielleicht wirklich wichtige Details weglasse. Ist das dann noch Wissenschaft oder begebe ich mich da auf ein dünnes Eis? Also das kennt man ja, höre ich wirklich häufig. Habt ihr so Momente, keine Ahnung, dann sind hier vielleicht Eltern oder Lehrkräfte, die sagen, naja, also so kann man das so sehen. Gibt es sowas?
Also ich würde erst mal sagen, was natürlich die Station Programme angeht, also dadurch, dass wir hier ja auch interdisziplinär zusammenarbeiten, also sowohl Fachwissenschaftler, Lehrkräfte aus Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, ist es schon so, dass in dem Programm, also die sind ja sehr gut durchdacht und wir evaluieren die zum Teil auch, zumindest haben wir auch immer Rückmeldebögen mitlaufen und so weiter und so fort, dass wir auf sowas auch reagieren können. Programme werden natürlich auch überarbeitet und auch fortlaufend angepasst. Was, glaube ich, unser großer Vorteil hier ist, für alle Schülerinnen und Schüler, die kommen, ist erstmal, es ist ein Ausflug für die. An dem Tag findet kein regulärer Unterricht statt. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr guter Startpunkt für uns. Und dann ist es nicht nur so, dass es ein Ausflug ist, sondern wie du das vorhin ja auch hast, sie kommen hier rein, sie gehen durch den Botanischen Garten, dann die Gebäude, die wir hier alle haben, auch die Labore, das sieht alles nicht so aus, wie sie es kennen und wie es in ihrer regulären Schule ist. Das ist schon mal unser großer Standortvorteil, wenn man so möchte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir uns auch entwickeln möchten Richtung mehr, genau, also digitale Medien und so weiter mit einbeziehen möchten. Oder wir haben im China-Werk ein Themenlabor, da möchte der Kollege jetzt auch Programme Richtung KI entwickeln und so weiter. Also wir nehmen dort schon Sachen auf. Was ich auch ganz spannend finde, ist, glaube ich, auch so eine Herausforderung ist, im Demokratiewerk haben wir ein Angebot Demokratie in Aktion, das konkret auch darum geht, Schülerinnen und Schüler ins Handeln zu bringen. Also weg von diesem, wir reden ganz viel über Dinge und das machen die im Rahmen dieses Labortags tatsächlich. Also die finden Projekte in ihrer Umgebung, die sie umsetzen möchten und fangen auch wirklich damit an. Also letztens war ich einmal mit dabei und durfte erleben, da dachte ich, ach, was das an Selbstwirksamkeit für diese Schülerinnen und Schüler bringt. Die wollten einen Park in ihrer Nähe irgendwie umgestalten und haben im Rahmen dieses Laborprogramms schon das Grünflächenamt angerufen und eine E-Mail an den Bürgermeister verfasst. Und das sind ja einfach auch so Erlebnisse, die kennt sie sonst nicht. Genau, deswegen, also ich möchte nicht sagen, dass wir gar keine Herausforderung hier haben. Katrin, vielleicht möchtest du auch noch ergänzen. Also das würde ich, glaube ich, nicht so sagen. Wir nehmen auf jeden Fall Entwicklungen natürlich in die Laborprogramme mit auf, haben aber natürlich auch einfach einen sehr, sehr großen Standortvorteil, weil es nicht der reguläre Unterricht ist. Hier sind andere Leute, hier sind auch junge Leute, Hilfskräfte, die ihnen was zeigen und vielleicht nicht, ja, Lehrkräfte, es gibt ja auch junge Lehrkräfte, aber auf jeden Fall sind erstmal andere Menschen da, es ist ein anderer Ort und das ist ein großer Vorteil.
Ich würde es auch vielleicht noch ergänzen mit dem Ausflügen, was wir ja nicht wollen, aber da sind wir uns ja auch einig, ist Wandertagstourismus. Also wir möchten nicht, dass Schulklassen hierher kommen, weil sie eigentlich einen Wandertag machen und dann machen sie sich hier bei uns gemütlich im Labor, sondern wir haben immer eine Mission, dass sie auch etwas mitnehmen für sich oder für den Unterricht, auch die Lehrkräfte. In einzelnen Fällen gibt es auch Materialien, die wir mitgeben zur Nachbereitung oder manche Labore erfordern auch eine Vorbereitung von den Lehrkräften oder einen Austausch vorher. Und was schon wichtig ist, dass hier, glaube ich, Authentizität erlebt wird. Auch von den Leuten, die die Kurstage machen. Es steht meistens ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin oder eine Lehrkraft, die sich sehr in ein Thema eingearbeitet hat, vorne, um den Einführungsvortrag zu halten. Dann haben wir sowohl Lehramtsstudierende als auch fachwissenschaftlich Studierende hier als Betreuung. Die Schülerinnen und Schüler erfahren auch eine Wertschätzung hier und sie lernen die Uni kennen. Und das ist etwas, was uns wichtig ist, was mir auch schon bei der Kinderuni sehr wichtig war, dass Leute im Laufe ihres jungen Lebens bereits wissen, was die Universität ist und das auch als potenzielles vielleicht Berufsfeld sehen. Es muss nicht jeder Professor oder Professorin werden, aber es gibt auch noch viele andere Felder, die wir hier auch mit erschließen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir erreichen ganze Schulklassen. Natürlich haben wir auch die Schlonzis da, die vielleicht versuchen eher sich zu drücken, aber sie waren dann trotzdem in der Uni und haben trotzdem Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Studierende kennengelernt. Und das ist uns ganz wichtig. Und das ist auch bei den, als Beispiel beim Citizen Science, bei den Plastikpiraten uns wichtig. Es richtet sich an eine ganze Schulklasse, das Programm. Und das ist einfach auch der Alltag einer Lehrkraft. Es sind nicht nur die Interessierten und Begabten, sondern der Alltag ist eine ganze Schulklasse. Und die soll hier eine Möglichkeit finden, etwas kennenzulernen. Dadurch haben manche Programme eben auch die Moderatoren oder haben manche, die dann die Protokolle führen oder das Filmteam oder beim Expeditionslernen, was wir auch durchgeführt haben, waren verschiedene Rollen, die die einzelnen Schülerinnen und Schüler dann einnehmen konnten. Und die Lehrkräfte haben anschließend gesagt, Mensch, so habe ich meine Schulklasse noch gar nicht erlebt. Und dass der das so gerne mag oder sich da solche Kenntnisse angeeicht hat, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dachte ich auch gerade, das sind natürlich Möglichkeiten, wo man einfach nochmal andere Fähigkeiten entdecken kann. Und ich hatte das selber in der Schule. Ich wollte Abi in Geschichte machen und mir wurde aktiv davon abgeraten, das in der mündlichen Prüfung zu machen. Jetzt habe ich Geschichte als einfach studiert und ich würde sagen, auch erfolgreich abgeschlossen, weil es einfach hier dann doch viel mehr, also praxisnäher ist, als nur dann vielleicht Fakten auswendig zu lernen. Und Unterricht hat sich natürlich total weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht nur eine Person steht vorne, referiert und ich muss das genau so lernen. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass man gerade vielleicht auch, wenn man das Interesse an einem Fach verloren hat, weil man vielleicht nicht gerade mitkommt, nochmal hier die Möglichkeit hat, einfach durch so viel Praxis zu sagen, ach, da soll es irgendwie mal hinauslaufen. Jetzt habe ich meinen Aha-Moment und jetzt verstehe ich auch wieder, warum ich erstmal das und das und das dazu lernen müsste, um eben da anzukommen. Kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt sind wir fast am Ende unserer ersten Folge und alle aufmerksamen ZuhörerInnen werden bemerkt haben, dass wir ein bisschen von hinten uns nach vorne arbeiten. Also wir beschäftigen uns heute nur mit der KIFU und in der nächsten Folge gucken wir uns an, warum und wie ihr überhaupt in eure Berufe gekommen seid. Wir wissen in etwa, wo ihr gestartet habt durch eure Vorstellung, aber was ist so der Beweggrund zu sagen, ich möchte einen Beruf ausüben, wo ich Wissenschaftskommunikation betreibe? Ich dachte mir jetzt zum Schluss, vielleicht geht es ja auf. Wir haben ja alle, also wir haben theoretisch alle da draußen die Möglichkeit, die Labore natürlich auch mal zu besuchen. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, dass auch Nicht-SchülerInnen das mal besuchen könnten, um sich das anzugucken, oder?
Die Studierenden dürfen kommen auf Anfrage, ne? So haben wir es gesagt.
Ja, und andere im Prinzip genau auf Anfrage immer, weil im laufenden Betrieb ist es natürlich schwer, aber sonst natürlich gerne, ja.
Aber wahrscheinlich sind die allermeisten unserer ZuhörerInnen noch nicht hier gewesen. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass ihr jeweils zu einem MINT und dann einem Humanities-Labor mal so eine kleine Vorstellung macht. Also was würde uns da erwarten? Wie ist da so der Ansatz? Was macht ihr dann da? Welches es ist, könnt ihr euch ja aussuchen. Katrin?
Bei mir ist es klar, Ozeanlabor als Meeresbiologin. Und also im Ozeanlabor haben wir verschiedene Programmtage und haben als erstes natürlich die Ostsee, das Meer vor unserer Haustür im Blick oder unsere heimischen Meere, auch die Nordsee. Und haben dort verschiedene Themen. Einmal wollen wir auch die Schönheit der Natur darstellen, aber eben auch die Bedrohung und Gefahren, sodass wir meinetwegen Plankton, Seesterne, verschiedene Organismen zeigen und dann aber auch Plastikverschmutzung, Lärmverschmutzung, Eutrophierung, verschiedene Bereiche, die wir zeigen. Wir haben Angebote über Meeressäuger, die wir gemacht haben. Da geht es um Akustik, um Tauchphysiologie, um verschiedene Anpassungen der Meeressäuger an ihren Lebensraum und welche gibt es überhaupt hier bei uns in der Nähe oder auch in anderen Meeresgebieten. Wir haben Angebote zum Thema Plastik, da haben wir uns ziemlich festgearbeitet in dem Plastikthema. Das sind so die Bandbreiten und wir können das auf verschiedene Altersgruppen machen. Beim Plankton, was mich besonders interessiert, haben wir für kleine Kinder, dass sie einfach sehen, es gibt, also viele Tiere, die in der Ostsee leben, legen Eier, daraus entstehen Larven, die gehören auch zum Plankton und so weiter. Aber es gibt auch viele chemische Prozesse im Plankton, Chemotaxis, es gibt Phototaxis, es gibt verschiedene Anpassungen und es gibt auch welche, die leuchten. Das Meeresleuchten haben wir auch als Thema hier und verschiedenste Bereiche. Dann die Forschung dazu, da sind wir mit dem Geomar auch in Bereichen vernetzt, Fischerei als Problematik und mit dem Schwerpunkt der Uni Kiel Marine Science, früher Future Ocean, jetzt Kiel Marine Science. Mit den Leuten arbeiten wir natürlich auch zusammen und haben ziemlich viele Themen jetzt, die wir im Angebot haben.
Ja, ich musste gerade an eine alte Folge mit einem Doktoranden denken, der hat aber in der Toxikologie promoviert zu alten Waffen.
Die Munition, ist ja.
Ja.
Das bei Herrn Maser wahrscheinlich. Edmund Maser.
Das kann sein. Mhm. Der Doktorand heißt Tobias, dachte ich auch gerade, ist bestimmt auch, kann ich mir auf jeden Fall bildlich vorstellen, dass das Kinder total spannend finden, dass da quasi so viel einfach entsorgt wurde und jetzt ein gigantisches Problem dadurch entsteht und wie da gearbeitet wird.
Noch ein Projekt, was wir jetzt neu haben, was auch sehr spannend ist, Elbe Extreme.
Ja.
Da geht es darum, das ist im Rahmen der Deutschen Allianz für Meeresforschung, da sind wir dann für Education and Outreach in unserem Bereich Elbe Extreme zuständig und eine neue Kollegin arbeitet jetzt Materialien aus zu den Extremereignissen an der Elbe. Wie müssen die Anwohner reagieren? Welche Informationen braucht man? Welche Gefahren oder Extremereignisse gibt es überhaupt? Was ist die Definition eines Extremereignisses? Und welche Forschung wird im Rahmen dieses Großprojektes daran getan? Und dazu werden jetzt gerade Unterrichtsmaterialien und Einheiten und auch ein neuer Programmtag entwickelt. Und so entstehen auch oft Programmtage innerhalb eines Themenlabores, dass wir über eingeworbene Projektgelder neue Themen uns erschließen oder eben selber aus einer Mission herauskommen. Das Thema möchte ich unbedingt unter die Leute bringen.
Ja, ich erlebe das immer häufiger, vor allen Dingen seitdem ich nicht mehr so in meiner Uni-Bubble bin, sondern inzwischen einfach auch draußen, dass ich diese Herausforderung von Wissenschaftskommunikation einfach spüre, insofern als dass es viele, viele Leute gibt, die, oder sagen wir mal so, es gibt ja auch einfach Menschen, die Dinge anzweifeln, KritikerInnen, die sagen, das, was du sagst, das stimmt nicht. Und auch wenn ich jetzt eventuell wissenschaftliche Fakten vorweisen könnte, gibt es die Person, die dann sagt, nein, das ist so nicht. Das ist dann sehr herausfordernd. Habt ihr das, bei diesem Beispiel denke ich jetzt gerade, das ist ja hochaktuell und es ist, hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun, sehr viel mit Aufklärung, auch gerade was in Zukunft auf uns noch zukommen wird. Da ist Klimawandel nur ein Stichwort. Das ist ja etwas, was auch immer häufiger auf uns zukommen wird. Erlebt ihr das wahrscheinlich weniger mit SchülerInnen, aber kommen dann auch mal so kontroverse Nachfragen oder dass irgendwie auch Eltern sagen, das wollen wir so nicht oder wir verstehen das anders oder wie auch immer? Oder ist das wirklich, so wie du das auch beschrieben hast, Christine, dass es hier einfach so ein Ort ist, der diesen Vorteil hat, das ist ein Ausflug und in diesem Moment kommt es quasi per se gut an?
Unsere Studierenden, die auch Schulpraktika machen, die sagen, dass es schwieriger wird, manche Fakten, Themen oder einzelne Themen zu positionieren und dass es eigentlich dann auch öfter mal die Eltern sind, die sozusagen dagegen sind, gegen bestimmte Themen und dann die Kinder das mehr oder weniger nachsprechen, was sie aus dem Elternhaus gelernt haben. In unserem Falle haben wir diese Themen weniger hier vor Ort, die Problematiken. Aber im Falle der Extremwetterereignisse und Klimaanpassungen weiß ich, dass es bundesweit eine große Diskussion gab, ob solche Ereignisse überhaupt in den Schulen berichtet werden sollen. Die Lehrerschaft war dafür, der Bundesvorsitzende der Lehrerkräfte war dafür und wer dagegen war, waren die Eltern. Weil sie eben sagen, die Kinder sollen keine Angst bekommen, aber Anpassungsmaßnahmen zu erlernen oder Herausforderungen überhaupt zu benennen und sie kennenzulernen, das finde ich persönlich ist eine Sache, die auch in der Schule einen Platz finden muss.
ich würde auch sagen, zumal wir, glaube ich, schon auch eben mehr versuchen, auch nebenbei zu vermitteln, wie kommt eigentlich dieses Wissen zustande? Also wie kommen wir denn zu dem, was wir jetzt so wissen? Und zum Beispiel im Schülerforschungszentrum arbeiten wir ja auch viel daran, wirklich auch den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, was heißt das denn, wenn du einmal etwas gemessen hast? Was sagt das denn überhaupt aus? Und auch wenn wir daran arbeiten, Forschungsfragen zu formulieren mit den Schülerinnen und Schülern, woher kommt das eigentlich? Was gibt es schon? Also es ist natürlich im Nachmittagsbereich nochmal was anderes, weil da einfach mehr Zeit ist als im Vormittagsbereich. Aber ich würde schon sagen, dass wir das eigentlich überall versuchen zu integrieren. Einfach auch diesen Prozess, hast du ja auch gesagt, Katrin, ne? Erkenntnisgewinnung und so weiter. Das wirklich einfach auch zu zeigen und erfahrbar zu machen, wie man zur Entscheidung kommt. Das heißt, man behandelt das dann vielleicht nicht konkret an Fakten oder vielleicht auch Reizthemen, Anführungszeichen, aber wir versuchen einfach schon zu zeigen, wie Entscheidungen zustande kommen. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
Und dass Wissenschaft sich auch korrigiert.
Ja.
Wenn man an Corona und Corona-Maßnahmen denkt, Wissenschaft bedeutet auch, dass Fakten nicht für immer gelten oder dass die Faktenlage sich verändert oder man durch mehr Wissen eine neue Einstellung zu einem bestimmten Thema haben kann und dass es dann nichts Falsches ist. Und auch nicht gelogen, sondern dass das nach dem Stand des Wissens zu der Zeit galt und sich aber, das ist veränderbar, genau wie Modellierung so komplex ist, dass es auch nicht so einfach ist, das mal eben runterzubrechen und für die Schule erkennbar zu machen, wie Modellierungen funktionieren und dass sie dann doch, das Beispiel kommt ja immer von den Leuten, sie können ja noch nicht mal für die nächsten zwei Tage das Wetter richtig vorhersagen. Trotzdem gibt es ja Fakten, Wissen und Prognosen, die stimmen und die auch eintreffen werden.
Wie so eine Sensibilisierung oder auch schon wie so eine Präventivarbeit, also weil das höre ich häufig, es werden irgendwelche Dinge beschlossen und so nach dem Motto, ja, aber wir werden ja gar nicht gefragt und irgendwelche, ich sage das jetzt bewusst provokant, Pseudo-Experten, Expertinnen, wie auch immer, die sagen, so ist es und daran wird gemessen, so nach dem Motto, aber wenn ich ja weiß, wie Forschung funktioniert, und das ist immer meine These, ich bin davon überzeugt, mit mehr Aufklärung, mit mehr Kommunikation, mit mehr Sensibilisierung schafft man es auch einfach, viel, viel mehr Leute mitzunehmen. Es ist quasi gar kein per se einfach mal dagegen anstänkern, sondern häufig irgendwie die Angst vor neuen Sachen, die Angst vor Entwicklung, die Angst vor etwas, was ich eben nicht kenne und nicht greifen kann. Und da ist genau das ja hier der Punkt zu sagen, okay, früh zeigen wir, wie kommt man überhaupt auf irgendwelche Ergebnisse, wo eventuell dann eine Regierung sagt, oh, Achtung, hier müssen wir vielleicht Vorkehrungen treffen. Das ist nämlich gerade wissenschaftlich der Punkt und da steuern wir vielleicht drauf zu.
Also generell sozusagen Fakt, also oder Fakten, das ist auch schon ganz spannend, weil die Vorstellung, die Schülerinnen und Schüler haben oder mitbringen, ist halt häufig, dass jemand forscht was und dann kommt da ein Ergebnis raus und das ist jetzt Fakt und alles, der Rest gilt nicht mehr. Das stimmt ja gar nicht so. Also auch diese Einordnung in Systeme und das passt dann alles da ganz gut zusammen, dass man eben, also im Prinzip ja wegkommt von diesen Fakten. Ne? Es gibt Ergebnisse, aber die ordnen sich immer in Kontexte ein und müssen immer gesammelt betrachtet werden. Und da vielleicht nochmal, du hattest ja einmal nach einem Beispiel aus dem naturwissenschaftlichen Bereich gefragt. Da habe ich gerade schon von gesprochen, aber das passt gerade ganz gut. Also eben tatsächlich das Demokratiewerk, wo es ja auch darum geht, wie trifft man überhaupt Entscheidungen? Wie finden wir eigentlich einen Konsens oder eben auch nicht? Und im Rahmen des Programms arbeiten eben Schülerinnen und Schüler so nach so einer Einführung daran, dass sie eben ein Projekt entwickeln sollen. Und zwar so weit, dass sie es in einer simulierten Ratsversammlung vorstellen und gegenüber anderen verteidigen müssen. Und dann wird richtig das Setting so auch aufgebaut, so ist jemand Bürgermeister von den Hilfskräften der Regel und hat auch Bürgermeisterin im letzten Fall, hat auch jemanden dabei und dann tragen alle vor, dann wird das präsentiert, dann dürfen alle Fragen stellen, das heißt, es muss auch verteidigt werden und am Ende gibt es dann von der Versammlung sozusagen eine Entscheidung, welches Projekt wird gefördert. Ja, das passt eigentlich genau zu dem, wo wir gerade waren. Ne? Also, dass man wirklich vermittelt, wie auch Entscheidungen zustande kommen. Eben nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern genauso auch in den anderen Fächern. Oder eben ganz einfach. Also, das ist ja auch sehr alltagsnah natürlich einfach.
Ich habe erst neulich wieder einen Podcast gehört und ich erinnere mich auch immer gerne an mich selber zurück. Ich glaube, es ist sehr kindlich, eben irgendwie das, was Mama und Papa sagen, das stimmt. Oder eine Person, eine Lehrkraft, das, was die sagt, das ist auch richtig. Also dieser Kontext, ich hinterfrage etwas, ist, glaube ich, gar nicht unbedingt auch so im Naturell von Kindern, vielleicht dann ab so dem jugendlichen Alter, außer ich gebe das halt aktiv schon frühzeitig mit rein, zu sagen, du kannst ruhig hinterfragen, du darfst ruhig in Frage stellen und du darfst auch sagen, nee, ich glaube das erstmal so nicht, warum auch immer. Also mein älterer Sohn, der ist gefühlt hinterfragend auf die Welt gekommen, mit dem diskutiere ich alles aus, was der nicht versteht, macht er einfach nicht. Das heißt, ich muss alles, egal was es ist, für ihn logisch erklären, sonst möchte er nicht. So, aber das ist halt, das ist in seinem Naturell. Ich war nicht unbedingt so. Ich habe wirklich in der Uni erst gelernt, durch Quellenkritik dann in meinem Studium, okay, vielleicht gucke ich mal, wer hat das geschrieben und warum wollte die Person vielleicht das und das schreiben oder mit was für Intentionen entstehen eben Dinge und habe da erst wirklich einen kritischen Blick entwickelt für Dinge, die ich auch eben konsumiere, die ich nutze. Also wer hat mein Lehrbuch vor 10 Jahren gemacht und was gibt es daneben zum Beispiel? Das hätte ich mich niemals gefragt. Alle Lehrbücher, die ich hatte, die waren supi. Und trotzdem habe ich mich gewundert, als ich von der einen Schule zur anderen Schule, von der einen Stadt zur anderen gezogen bin, warum ist eigentlich da so viel Geschichte? Also ich habe in Dresden mal gewohnt, dann bin ich nach Frankfurt gezogen und in Dresden haben wir uns ganz, 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 ganz viel mit anderen Themen beschäftigt, mit einem viel größeren ehemalige Sowjetunion und Co-Kontext als in Frankfurt. So, und das alleine da steckt ja schon total viel hinter. Aber als Kind würde ich sagen, ist es nicht unbedingt so gegeben, dass man das sofort so hinterfragt und sich damit so beschäftigt, ja?
Doch, ich glaube, es ist genau umgekehrt. Also wir sehen auch, also wir haben im MINT-Bereich ja immer das große Problem, dass Kinder ganz lange interessiert sind, dann kommen sie in die Pubertät, hören auf damit und dann kommen Stereotype und so weiter und so fort. Und man weiß aus der Forschung, dass Kinder eigentlich diese ganz natürlich Dinge hinterfragen. Aber das wird ihnen ganz konsequent abtrainiert. Und wenn man so ein bisschen in Schule guckt, in den naturwissenschaftlichen Unterricht, ich bin von Haus aus eine Chemielehrerin, das bringen wir ihnen ja bei. Wir zeigen einen Versuch, wir erhitzen Eisenwolle, wiegen die und hinterher ist sie schwerer. Und sagen, so, so ist das nämlich, wenn es verbrennt, dann wird es schwerer. Das ist ein Fakt, ist fertig. Aber so funktioniert Wissenschaft nicht. Das vermitteln wir aber nicht in der Schule, sondern wir machen genau das. Ich meine, es hat ja auch bestimmte Funktionen, dass man was zeigen möchte, also zum Beispiel bestätigende Experimente hat. Es gibt ja auch andere Experimentarten und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass unser Unterricht das hergibt, sondern wir möchten einen Effekt zeigen. Den zeigen wir und sagen den Schülerinnen und Schülern, und so ist es jetzt. Und eigentlich müssten wir viel mehr darauf achten, zu sagen, okay, ich habe euch das jetzt gezeigt aus den und den Gründen. Eigentlich müssten wir es doch noch viel öfter machen. Eigentlich auch mit einer anderen Methode. Ein Beweis, dass das so ist, ist es noch nicht. Also man müsste viel mehr darauf im Unterricht reflektieren, wie ist eigentlich Wissenschaft wirklich. Und mir fällt das immer gerade im Nachmittagsbereich auf, vormittags ist es wahrscheinlich ähnlich. Also das, woran wir am meisten im Schülerforschungszentrum arbeiten, ist Schülerinnen und Schülern wieder beibringen, Fragen zu stellen. Weil die trauen sich das nicht. Es gibt auch einige, die sich das nicht trauen aus dem Unterricht raus, weil es nicht erwünscht ist, laut Aussagen der Schülerinnen und Schüler. Und denen erstmal beizubringen, dass sie ein Experiment machen und nicht sagen, ach so, dann ist das jetzt so, sondern wirklich mal überlegen, was heißt das denn? Und auch nicht, wenn mal was Unerwartetes rauskommt, das ist ja nicht immer falsch. Oder auch so ein Klassiker, wenn man Messwerte aufnimmt und dann fällt einer raus, den streicht man den weg, der ist nie passiert. Nein, das ist nicht Wissenschaft. Und daran müssen wir ganz viel arbeiten, wieder dieses Fragen zu aktivieren. Und genau, ich denke eher, es wird den Kindern abtrainiert. Das fängt mit der Grundschule an. Vielleicht sogar schon im Kindergarten, dass ihnen das abtrainiert wird. Und wir versuchen hier dann immer später wieder genau das in Gang zu bringen, dass sie sehr wohl Fragen stellen dürfen, dass sie hinterfragen dürfen und einfach wirklich wieder in dieses wissenschaftliche Denken kommen.
Ja.
Und dass sie aber auch erkennen, Wissenschaft kann auch langweilig sein oder sehr anstrengend.
Ja.
Also Experimente muss man vielleicht manchmal 50 Mal machen oder eine Probe zählen. Nicht nur einmal oder einen Mittelwert aus 2 oder sowas, sondern dass man manche Sachen sehr oft wiederholen muss, um wirklich Aussagen machen zu können. Und dann auch mit der Einschränkung, die du schon sagtest, unter der und der und der Bedingung hat es geklappt.
Was ja auch an der Stelle wichtig ist, dass wenn Leute dann wirklich sagen, ich kann mir das als Beruf vorstellen, und hier an sich nur wissenschaftliche wie kleine Erfolgserlebnisse erlebt werden, dann geht man natürlich auch in den Beruf rein, wo man sich plötzlich wundert. Und ich habe das also in jedem Podcast mit DoktorandInnen mindestens eine Krise während der Promotion, weil halt irgendwas nicht funktioniert und irgendwas nicht aufgeht und genau das aber Forschung ist. Ich habe eine Frage, dann habe ich vielleicht eine Teilantwort und dann verfällt die komplett und dann habe ich gleich 10 neue Fragen und denke mir, um Himmels Willen, aber genau das ist halt Forschung. Und nur weil das immer wieder passiert, gibt es auch irgendwie kein Ende dafür. Es werden immer wieder neue Fragen entstehen. Ja, aber es stimmt, ich würde dir da gerne recht geben, Christine. Ich glaube, es ist genau so gewesen, dass man, also das klingt für mich total logisch. Ich erinnere mich eben immer an mich und für mich war es immer so, oh, Schule und alle Lehrkräfte. Und ich weiß, wenn ich da mal gesagt habe, keine Ahnung, im Religionsunterricht, nee, das stimmt aber so nicht, dann war es gleich Lehrerinnengespräch und dann hört man irgendwann damit dann doch auf. Und ich habe das jetzt, und vielleicht ist das so eine kleine Abschlussanekdote meinerseits, jetzt, wo es quasi darum geht, eine Grundschule auszuwählen, habe ich auch in der Grundschule gefragt, wie ist das denn, wenn mein Sohn mal ein anderes Konzept mit in den Unterricht bringt? Ich lege einen hohen Wert auf diversitätssensible Erziehung und die Jungs sind auch im Kindergarten so, dass sie sagen, ja, aber es gibt ja nicht nur Mama und Papa, die ein Kind bekommen, wenn dann irgendwie ein kleines Kinderbuch wird, wie entstehen Babys oder was auch immer, das Geschwisterchen und was auch immer. Und der Kindergarten hat dann einfach gesagt, okay, stimmt, wir kaufen Literatur, wo es das auch gibt, fertig. Und die Direktorin der Schule meinte dann, ja, sowas ist möglich, solange der Ort der Schule mit all den Regeln, die dazugehören, gewahrt wird. Und da dachte ich, das lässt so viel Interpretationsspielraum offen. Naja, ich bin gespannt, wie dann die Umsetzung ist. Aber da muss man auch einfach sagen, es ist meist eine Lehrkraft mit unfassbar vielen SchülerInnen. Das ist auch eine große Herausforderung, glaube ich, was du auch meintest. Das kann teilweise so nicht geleistet werden. Und da kommen ja auch immer mehr Herausforderungen dazu zu einem Schulalltag. Das ist dann schon irgendwo, glaube ich, ein Kompromiss, den man immer wieder mal finden muss, wo mal ein Rahmen dafür da ist und wo eben nicht. Deshalb schön, dass Sie dann hierher kommen können und hier diesen Raum ganz groß haben.
Genau.
So, danke euch für die heutige Folge. Für alle da draußen, es gilt, wie auch sonst bei unseren DoktorandInnen, ihr dürft natürlich Fragen stellen. Also das heißt, wenn Fragen im Raum sind, die Mails, die Kontaktdaten, alles zur KIFO, findet ihr in den Shownotes, wenn ihr sagt, oh, irgendwie, es interessiert mich total, ich hätte Lust auf eine Hiwi-Stelle, könnt ihr euch melden. Oder wenn ihr eben einfach mal reinschnuppern und das angucken wollt, für alle unsere DoktorandInnen, die sagen, ich interessiere mich ja sowieso für Wissenschaftskommunikation, wie sieht das aus, wie macht man das, bin ich mir sicher, könnt ihr auch einfach schreiben und fragen. Und ansonsten freue ich mich auf in 2 Wochen, wo wir uns dann damit beschäftigen, wie man in diese Position kommt und vielleicht auch ein bisschen größer gucken. Wo kann es mit der KIFO noch hingehen? Was habt ihr vielleicht für Visionen und Wünsche, Träume? Wo wird es aber vielleicht auch mit der WISCOM allgemein hingehen? Ich höre immer die steile These, es ist jetzt plötzlich alles so viel mehr geworden. Gibt es auch Leute, die sagen, nee, es ist gar nicht so. Also mal schauen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.